Machen wir hier weiter. Also letzten, wann war es? Dienstag haben wir uns die Flipflops angeguckt, bis wir zum Schluss bei dem Flipflop-Typ angekommen sind, den wir eigentlich brauchen. Das sogenannte Master-Slave-Flipflop. Manchmal heißen die Dinger noch JK Master-Slave-Flipflop. Da kann man nämlich noch hier noch so ein paar extra Eingänge mit dran knoten. Was weiß ich, dass man jederzeit resetten kann. Und zwar nicht beide, sondern nur den vorderen Teil. Oder man kann was rankabeln, dass man die Clock, naja, eigentlich ist sie ja immer wechselseitig geschaltet, ne? Mal der hintere Teil, mal der vordere Teil. Man kann aber auch nur, natürlich nur den vorderen Teil schalten. Da gibt es uns noch ein paar Spezialkonstruktionen, die brauchen wir aber alle nicht. Jo, bleibt übrig letztendlich ein, ja, das was wir als Informatiker dann meistens als Register bezeichnen, Daten rein, Daten wieder raus und Daten werden, die Eingangsdaten werden übernommen genau zum Zeitpunkt, wenn die Clock von 0 nach 1 geht. Und sonst ändert sich überhaupt nichts. Jo, soweit so schön. Haben wir uns ein paar Sachen überlegt. Bis hin zu dem Punkt, dass ich als letztes gesagt habe, naja, das mit dieser steigenden Flanke, das ist zwar im Prinzip richtig, aber... ne, Elektronik ist nicht unendlich schnell, also dauert es ein klein bisschen, bis die Daten durch den ersten Teil des Flipflop durch sind und durch den zweiten. Also müssen die Daten schon vorher eine Zeit lang konstant da sein, vor der Taktflanke, und müssen auch nach der Taktflanke noch einen kleinen Augenblick da bleiben, sonst funktioniert so ein Register eventuell nicht richtig. Jo, das ist so und das wird auch auf alle Ewigkeit so bleiben, dass diese Setup-Time und Hold-Time, die existiert. Je nach Technik kann man die Zeiten vielleicht noch ein bisschen kleiner kriegen und noch ein bisschen kleiner kriegen, aber null sind sie definitiv nicht. Jo, jetzt ist natürlich die Frage, muss man sich dann natürlich gleich stellen eigentlich, was passiert denn jetzt, wenn das D-Signal, also der Eingang, sich jetzt aber gerade ändert, wenn die Taktflanke kommt? Also irgendein Schnarchzapfen hat so von Setup und Hold noch nichts gehört. Und das Datum ändert sich jetzt halt irgendwann einmal. Und zufällig, genau gleichzeitig, kommt das Taktsignal. Ja, ja. Was heißt jetzt undefiniert? Ja?
Je nachdem, wie schnell das Signal quasi vom ersten Flipflop zum zweiten Flipflop kommt, habe ich entweder den alten Wert oder den neuen Wert. Oder weiß man nicht genau.
Okay, das wäre schön. Damit könnte man ja noch leidlich was anfangen. So nach dem Motto, ja, wenn es beim ersten Takt noch nicht da war, haben wir es noch nicht übernommen, naja, warten wir noch einen Takt, dann haben wir es halt dann. Wäre jetzt mal ein bisschen merkwürdig, wenn eine CPU so manchmal so ein bisschen in Stottern kommt. Aber also wenn sie dann nur ein klein bisschen langsamer wäre, weil sie es erst im nächsten Takt übernimmt, wäre ja noch in Ordnung. Nee, leider nicht. Ihr müsst euch immer vorstellen, diese Taktflanken sind ja keine 0 nach 1 Übergänge, sondern das sind Übergänge von 0 nach ein Drittel, nach ein Halb, nach drei Viertel, nach 9 Zehntel und dann irgendwann ist die 1 erreicht. Jo, und dazwischen habt ihr so einen Bereich, keine 0, keine 1. Gut, meistens definiert man in der Elektronik immer noch so einen unteren Schwellwert und so einen oberen Schwellwert. Alles, was drunter liegt, ist eine 0, alles, was drüber liegt, ist eine 1. Dazwischen ist aber noch was. Jo, und jetzt könnte es natürlich passieren, euer Eingangssignal ändert sich so. Und während sich das Eingangssignal ändert, sagen wir mal zu diesem Zeitpunkt, da habt ihr jetzt euer Taktsignal. Naja, auch das Taktsignal ist nicht so identisch, eine Gerade nach oben, aber naja, so ungefähr. Also steigt auch so ein bisschen, aber so in dem Zeitbereich. Jo, dann speichert ihr jetzt eine Dreiviertel. Nicht eine 0, nicht eine 1. Und eine Dreiviertel ist doof. Was machen wir denn damit?
Ledge, irgendwie so diese Vorstufe, dass es nicht in den invaliden Zustand kommt, das ist ja S-Flipflop. Mhm. Wenn wir dann speichern, wenn wir bei 3/4 sind, dass es dann anfängt zu schwingen und es nicht mehr weggeht.
Nee, schwingen wird es nicht. Also wenn ihr euch das RS-Flipflop im Prinzip nochmal anguckt, dieses also wenn jetzt hier eine, also ihr habt das ja jetzt verkoppelt, Moment, hier ist im Prinzip der Negationseingang, ne? Ihr gebt ja die Daten in das Ding rein und einmal wird das Invertierte gespeichert bzw. das Richtige gespeichert und das jetzt noch mit, naja, zum entsprechenden Taktzeitpunkt. Also das ist hier noch ein, das sind alles Und-Götter. Ja, wenn jetzt hier, sagen wir mal, eine 0,5 liegt, Worst Case sozusagen. Was ist dann eine invertierte 0,5? Ja, keiner weiß so genau. Also das wird häufig dann auch abgekürzt sozusagen als X, einfach invalid. Das ist nicht 0, das ist nicht 1, das ist irgendwas anderes, invalid. Ja, ein invalid invertiert wird auch nichts Besseres. Das heißt, hier ist ein X am Ausgang. Okay, hier habt ihr eure 0 oder 1, je nachdem. Ein X, ein ich weiß nicht genau, verundet mit 0 ist 0. Das ist wurscht. Aber ein invalid verundet mit 1 ist wieder ein invalid. Soll heißen, das, was hier reingeht, ist irgendwie so eine 0,5 oder ein Drittel oder irgendeine krause Zahl. Ja, schwingen tut es nicht, aber es gerät in einen Zustand, wo hier, sagen wir mal, eine 0,5 ausgegeben wird und hier auch eine 0,5. Muss nicht notwendigerweise sein, es kann aber auch hier, sagen wir mal, eine 0,6 ausgegeben werden. Weil, wenn ich jetzt eine 0,5 invertiere, muss nicht heißen, dass eine 0,5 rauskommt. Wenn ich was eingebe in mein Gatter, was nicht valid ist, nicht 0 oder 1, dann ist das Gatter auch nicht verpflichtet, irgendwas Sinniges auszugeben. Also irgendeine Zufallszahl. Ja, und jetzt? Also jetzt geben wir hier so eine 0,5, sagen wir mal, rein und ratterklacker, ratterklacker, kommen hinten zwei krause Werte raus, die sind nicht besser geworden. Und wenn jetzt kommt, also das ist jetzt der vordere Teil von unserem JK-Flipflop, jetzt kommt der zweite Teil dahinter, der kriegt genauso einen Murks als Eingang. Das heißt, der wird auch bei der Taktflanke genau den gleichen Murks wieder übernehmen. Ja, und dann kommen hinten Werte raus. Hallo. Keiner weiß, was ist. Und das Unschöne ist, wie gesagt, hier kann eine 0,6 rauskommen, hier kann rein theoretisch aber auch eine 1 rauskommen. Das kann jetzt keiner dem Baustein verübeln, wenn er irgendwelchen Murks als Input kriegt, dass er Murks ausgibt, kann eine 1, kann eine 0 sein. Und es könnte auch sein, dass der hier oben, ja, sagen wir mal, der gibt eine 0,8 aus. Und es könnte sein, dass diese 0,8 vielleicht schon gerade so über dem Wert liegt. Dann haben wir einen Q-Ausgang mit einer 1 und einen Q-Quer auch mit einer 1. Auch nicht so richtig das, was wir eigentlich erwarten. Also eine 0,5 am Eingang oder irgendwas in dem Bereich, ganz schlecht. Damit kann man überhaupt nicht mehr weiterrechnen. Ja, also Setup- und Holzeiten sollte man einhalten. Ich behaupte nur, es gibt ein Beispiel in der CPU-Technik, wo man das nicht einhalten kann. Dürft ihr alle mal nachdenken. Ja, es gibt einen Punkt, da kann das vorkommen. Jo. Innerhalb der CPU könnt ihr euch vorstellen, da kann man sich als CPU-Designer darum kümmern, dass das eingehalten wird. Aber ich kann natürlich nicht meiner Umwelt sagen, ihr müsst meine Clock beachten. Wer kommt jetzt auf die Idee? Ja, I.O., in welchem Sinne? Genau. Die I.O.-Leitung, ja, die frage ich, also da frage ich einen Baustein, sag mal, was hat denn der Tastaturcontroller als letztes gesagt? Gib mir mal. Dann nehme ich die Daten zu meiner Taktflanke, das ist okay. Das geht ja über den Bus und der Bus ist getaktet, das ist mein Takt, da habe ich Kontrolle drüber. Aber, richtige Antwort, Interrupt-Leitung. Weiß dann ich, wann der Benutzer auf die Taste drückt. Weiß dann ich, wann irgendein Mensch in der großen, weiten Welt mir ein Netzwerkpäckchen zuschickt. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Soll heißen, es könnte das hier beispielsweise das Interrupt-Signal sein. Das kommt aus der großen, weiten Welt und geht so langsam von 0 nach 1, weil der Benutzer eine Taste gedrückt hat. Und weil das Signal aus der großen, weiten Welt kommt, ist es meistens auch nicht mehr so ein ganz klares Signal, sondern da ist der Übergang vielleicht noch ein bisschen flacher. Soll heißen, dieser Zeitraum, dieser undefinierte, ist noch ein bisschen länger. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da genau mit meinem Clock-Signal draufhau, ist nicht null. Und je höher ich meine Taktschraube drehe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich doch mal irgendwann treffe. Was kann dann passieren? Ja, was macht jetzt eine CPU beim Interrupt oder eben nicht Interrupt? Also letztendlich steht irgendwie sowas so pseudomäßig drin. Wenn ihr Q, dann kommt, was weiß ich, Push-Zustand, irgendwie so Call-Interrupt-Händler oder sowas. Ne? Und ansonsten, nächste Instruktion holen. Und ausführen. Ne, ganz grob. Ihr kennt das noch aus virtueller Maschinenzeit. Ne, da habt ihr irgendwie sowas da reingeschrieben in eure CPU. Wenn im Moment gerade ein Interrupt anliegt, okay, und der auch nicht disabled ist, und da kommt noch ein bisschen was dazu, aber im Prinzip, wenn Interrupt anliegt, dann müsst ihr irgendwie den Interrupt-Händler aufrufen, ansonsten nächste Instruktion holen und weiter geht's. Jo, und jetzt ist hier natürlich, sagen wir mal, das IRQ ist nicht 0 und ist nicht 1. Ja, jetzt muss eine Entscheidung her. Machen wir jetzt den oberen Teil oder den unteren? Falsch ist im Prinzip beides nicht. Ob wir jetzt einen Interrupt-Händler aufrufen oder ob wir einfach die nächste Instruktion machen, spielt keine Rolle. Wenn wir jetzt sehen, naja, der Interrupt geht langsam auf 1, naja, ob wir vorher noch schnell eine Instruktion abarbeiten und dann den Interrupt oder gleich den Interrupt geschenkt. Ja, das Dumme ist nur, das ist so hochsprachlich. Wie bastelt ihr sowas? Ihr bastelt das irgendwie, was weiß ich, ihr habt euren aktuellen Zustand. Er geht letztendlich irgendwie in zwei Rechenteile. Der eine macht ein Execution von was und der andere macht ein Call-Interrupt-Händler. Und unten drunter kommt letztendlich Multiplexer. Und das ist euer neuer Zustand. Das ist Z, das ist Z' und das ist eure IRQ-Leitung. Ja, ob die IRQ-Leitung jetzt das auswählt oder das, ist egal. Aber was wählt er denn jetzt aus, wenn das 0,5 ist?
Ja, dann ist ja der Ausgabezustand. Also ich meine, es sind ja mehrere MUCs für mehrere Leitungen vermutlich. Mhm. Und es kann ja, was weiß ich, bei einer Leitung das eine sein, bei der anderen das andere. Und dann ist halt eben ein gemischter Zustand.
Nun, dann nimmt man ein paar Bits aus dem berechneten Zustand und ein paar andere Bits aus dem Zustand. Also wir springen zwar zur nächsten Instruktion, aber wir rufen einen Teil vom Interrupt-Händler auf oder irgend sowas. Und da könnt ihr euch vorstellen, das geht fürchterlich im Bach runter. Da geht überhaupt nichts mehr. Wenn von irgendeinem Register die Hälfte der Bits richtig berechnet sind und die andere Hälfte stammt aus einer anderen Berechnung, da wird nichts bei rauskommen. Ja, aber wie gerade schon erwähnt, Interrupts jetzt abzuschaffen wäre schon doof. Also die müssen irgendwie gehen, ja.
Man könnte erstmal versuchen, das Signal aufzubessern, dass es nicht mehr so aussieht.
Okay,
das ist immer da ein Spieltrigger, der dann da so richtig einigermaßen Rechtecksignal
braucht. Okay, das wäre die erste Variante. Es gibt sogenannte Schmidt-Trigger. Schaltungssymbol ist im Prinzip so, das was reingeht, kommt hinten wieder raus. Allerdings ist als Symbol noch zusätzlich sowas drin. Was heißt das? Das heißt, da muss man sich die Übergangskurve anschauen sozusagen. Wenn das hier der Eingang ist und das der Ausgang, ist jeweils die 1 und da die 0 entsprechend. Wenn die Spannung am Eingang steigt, dann ist der Ausgang erstmal 0. Bis der Wert groß genug geworden ist, dann springt er auf 1 und bleibt dann da. Und wenn die Spannung langsam wieder sinkt, geht es entsprechend wieder rückwärts, allerdings nicht die gleiche Kurve wieder rückwärts, sondern es dauert ein klein bisschen, bis das Ding wieder zurückfällt. Sogenannte Hysteresekurve. Die Dinger kann man bauen, funktionieren auch relativ gut. Aber auch die, könnt ihr euch sagen lassen, die sind nicht unendlich gut. Die haben auch so eine Übergangskurve, die nicht so schlimm aussieht. Also ich habe sie jetzt hier mal so senkrecht gezeichnet. In Wirklichkeit ist aber auch die so hauchzart geneigt. Und je höher die Frequenzen sind, desto mehr fällt es ins Gewicht. Nichtsdestotrotz, damit sollte man auf jeden Fall mal das Eingangssignal ein bisschen aufpimpen. Das, was aus der großen, weiten Welt kommt, das ist irgendwie ein bisschen verrauscht, ein bisschen schwach auf der Brust, verstärken und ein bisschen vernünftige Flankensteilheit herkriegen. Ja. Das sind keine Gatter in dem Sinne, das sind spezielle Transistorschaltungen. Also die kann man jetzt, als Informatiker kann man die nicht mehr beschreiben. Das ist jetzt, da fängt es dann an mit Übergangsfunktionen, Übertragungsfunktionen von Transistoren und so. Ja, aber das ist was Analoges, das ist jetzt nichts mehr Digitales, genau. Also, wen es genauer interessiert, kann ich nachher noch erzählen, aber das Analogzeugs, das machen wir hier eigentlich nicht. Aber gut, das, so ein Bauteil gibt's, kann man einsetzen, hilft ein bisschen. Perfekt aber auch nicht. Aber das Problem an sich bleibt ja, unendlich schnell ist nichts. Jo, jetzt hast du vorhin gesagt, das Ding könnte doch anfangen zu schwingen. Schwingt das Ding oder was passiert da eigentlich?
Anlegt, also jetzt an R und S. Aber ich meine, Es sind ja zwei unterkodierte Signale, es können auch zwei verschiedene sein, von denen kann man nicht so genau sagen.
Nee. Also was hier am Eingang ist, das wissen wir nicht. Was wir auch nicht wissen, ist, was am Ausgang rauskommt, weil undefiniert. Aber was wir ahnen können, ist, dass die zwei vermutlich nicht gleich sind. Nicht beide 0 und nicht beide 1, das sowieso nicht. Aber auch, naja, der eine ist vielleicht 0,8999 und der andere ist 0,9 oder irgend sowas. Also einer ist ein mehr. Und einer jetzt hauchzart mehr ist, dann sage ich, naja, wir haben ja hier letztendlich ein speicherndes Element mit einem stabilen Zustand. Also spiegeln wird er nie, sondern er wird sich immer in Richtung eines stabilen Zustands bewegen. Ob das jetzt 0,1 oder 1,0 ist, welches ist jetzt der stabilere von beiden, weiß ich nicht. Aber in diesem Fall beispielsweise wird hier entweder die 0,8 oder die 1 sich durchsetzen. Also die 1 schaltet beispielsweise ziemlich sicher den hier oben aus. Wenn sie den ausschaltet, wird aus der 0,8, naja, wird nicht direkt ausschalten, weil ja hier so ein komischer Wert kommt. Aber die 0,8 wird vielleicht kleiner. Und wenn die 0,8 kleiner wird, dann schaltet er den hier nicht so leicht aus. Das heißt, die 1 wird langsam größer. Na gut, 1 sind wir schon. Also wenn es jetzt 0,9 oder so wäre. Einer von beiden wird sich über kurz oder lang durchsetzen. Und das gilt sogar auch beispielsweise beim Einschalten. Einschaltzustand ist eigentlich auch undefiniert. Am Anfang sind sie beide 0. Und wenn ich sie einschalte, sie bleiben nicht 0. Sondern einer wird, was weiß ich, in hauchzart höhere Spannung am Ausgang haben als der andere. Und dann wird er sich langsam durchsetzen. Die 1 schaltet den langsam mit dem Negierer langsam aus. Der wird langsam kleiner und wenn er hier langsam kleiner wird, schaltet er ihn immer weniger aus. Das heißt, der setzt sich immer mehr durch oder umgekehrt. Das sind einfach letztendlich dann auch Bauteiltoleranzen. Das eine Endgatter ist stärker als das andere. Und dann wird sich einer durchsetzen. Jo, das mit dem Durchsetzen, wann setzt er sich dann durch? Ja, das hängt einfach davon ab, wie groß am Anfang die Unterschiede sind. Wenn es am Anfang 0,1 ist, ist die Sache erledigt. 1,0, Sache erledigt. 0,5, ja, rein theoretisch, wenn es exakt 0,5 ist, dann wird sich keiner durchsetzen. Aber wenn der eine 0,49999 und der andere 0,5 ist, ja, dann wird sich einer langsam über die Zeit durchsetzen. Gibt das Ding halt mit der Zeit um. Jo, in der Hoffnung, dass das Ding jetzt immer in eine Richtung gibt. Welche, haben wir ja schon gesagt, ist uns wurscht. Aber er soll halt einen definierten Zustand annehmen. Jo, dann ist die Idee, man könnte es folgendermaßen machen. Man hat erstens ein Schrotteingangssignal zu irgendwelchen Zeiten. Wir machen es ein bisschen besser. Und stecken es dann in Flipflop rein. Getaktet. Dann kann es sein, dass wir irgendeinen Murks übernehmen. Aber wenn wir jetzt noch einen Takt warten, dann ist die Hoffnung, dass in der Zwischenzeit das Ding in eine Richtung gekippt ist. Und wenn es noch nicht, dann können wir ja noch einen Takt warten, bauen noch einen Flipflop dahinter. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann gekippt ist, mit jedem Flipflop, was wir dahinter bauen, wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Signal ganz am Ende dann irgendwann ein stabiles Signal ist. Also was man dagegen macht, ist normalerweise, man hängt eine Kette von Registern dahinter und fertig. Wie lang soll denn die Kette jetzt sein? Ein Register, zwei Register, 20, 100? Anders gefragt, es sollen nicht zu wenige sein. Warum nicht? jedes Gatter, was dazu, oder jedes Register, was dazukommt, peppt das Signal ein bisschen auf. Sollen aber auch nicht zu viele sein. Warum nicht? Wenn ich eine Taste drücke und eine Viertelstunde später erscheint das Buchstabending auf dem Bildschirm, das ist auch nicht gewollt. Ne? Dann ist das Signal zwar top, aber irgendwie auch nicht so brauchbar. Der Atomreaktor meldet, mir wird warm, naja, eine halbe Stunde später melden wir das an die CPU. Nee. Also, wenn man sich anguckt, bei Mikrocontrollern, ein Verkaufsargument ist immer eine schnelle Interrupt-Latenz. Wenn Interrupt am Eingang dran liegt, dann innerhalb von 5 Takten oder so wird das Ding bearbeitet. Werden wir noch gucken, da sind manche Prozessoren sehr gut, manche sind ewig langsam. Werden wir uns noch genauer angucken, woran das liegt. Aber hier, also ein Grund ist dafür, dass man es erstmal durch eine Handvoll Register schicken muss. Also unser Techniker, der damals sowas viel selber gebaut hat, der hat immer, ich glaube, 3 bis 5 Flipflops dahinter gehängt. Um einigermaßen sicher zu sein, dass das Signal, was hinten rauskommt, wirklich gut ist. Ja.
Ich meine, das ist jetzt irgendwie so eine Wahrscheinlichkeitssache. Also, was heißt einigermaßen sicher? Ich kann es ja nicht verkaufen, wenn ich mir einigermaßen sicher bin. Also scheinbar schon, aber...
Ja, mehr geht aber nicht. Das ist ein Punkt in der Informatik, wo man sagen muss, jeder, was weiß ich, 10.000 Euro teure Prozessor hat diese Macke. Wenn du den teuersten, besten Prozessor auf der Welt kaufst, du kaufst diese Macke mit. In der Praxis ist die Macke so klein, das Programm wird schon 1000 Mal aus anderen Gründen abgestürzt sein, der Rechner ist schon 100 Mal verschrottet, bevor das überhaupt ein einziges Mal auftritt. Aber nichtsdestotrotz, die Wahrscheinlichkeit ist nicht null. Man kann sie so klein machen, wie man möchte, indem man da die Registerkette länger macht. Aber null kann man sie nicht machen.
Es gibt schon Analysen, wie klein man die Wahrscheinlichkeit macht. Oder ich meine jetzt mal so pauschal sagen, indem man 5 Register ist eben ein bisschen...
Denken wir mal drüber nach, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Was muss man denn da wissen? Das eine, was man wissen muss, ist, wie groß dieser Zeitraum hier ist, wo das undefiniert ist. Den kann man messen. Oszilloskop dranhängen, gucken, wenn das Signal aus der Umwelt kommt, wie groß ist diese Zeit von 0 nach 1. Ja, dann kann man vielleicht noch einen Schmidt-Trigger dahinter hängen. Bei dem kann man in irgendwelchen Datenblättern nachgucken, steht drin, was weiß ich, hat eine Flankensteilheit von... eine Pikosekunde oder irgend sowas. Ja, und dann weiß man, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Pikosekunde exakt treffe. Und was ich dann noch missen muss, ist, ja, wenn das Ding hier in einem undefinierten Zustand ist, wie lange braucht es, bis es wieder in eine Richtung kippt? Auch das kann ich im Prinzip messen. Ich kann ja hier einfach mal 0,5, 0,5 dranlegen. Und dann Finger weg und hinten messe ich, dass er in eine Richtung kippt. Und aus der Zeit kann ich dann wieder ermitteln, was weiß ich, mit der Wahrscheinlichkeit dauert so und so lange, bis das Signal in Ordnung ist. Und das mache ich 2-3 Mal und dann habe ich meine Zahl.
Ja. Könnt ihr auch einen der beiden Seiten absichtlich schwächer gestalten von den 2 vertretenen
uns? Das kannst du tun, das hilft aber nichts. Nee, ganz einfach. Gut, bei 0,5 und 0,5 wird es helfen. Aber wenn ich jetzt den Faktor 10 stärker mache, dann ist natürlich, wenn ich dann hier mit 0,1 und 0,9 ankomme, na, dann sind sie wieder ausgeglichen. Also es gibt immer einen Punkt, wo die 2 praktisch gleich stark sind. Das macht allerdings Sinn, was du gesagt hast, für den Initialzustand. Wenn ich will, dass die Dinge am Anfang immer sich auf 0 initialisieren und ich habe keinen Reset. Mit dem Reset kriege ich natürlich immer auf 0, aber sagen wir mal, wir haben keinen Reset, dann könnte ich, was weiß ich, den einen stärker, den anderen schwächer machen. Beim Einschalten, dann liegt an beiden ja die 0, dann ist einer stärker und setzt sich durch. Da kann man es machen. Jo, also das ist eine Macke. Könnt ihr mal eure Prozessorhersteller fragen, was sie dagegen tun. Da werdet ihr wahrscheinlich nur Ausflüchte hören. Ja.
Man kann ja die Signaldifferenz zwischen zwei Leitungen messen, wenn ich mich nicht irre. So könnte man doch dann auch feststellen, wie stabil ungefähr die beiden Ausgänge eines Flipflops sind und dann einfach nur ein paar Takte warten, wenn die Differenz sich nicht nah genug an genau 1 befindet.
Das kannst du tun, dann kriegst du als Ausgangssignal, ja, die sind sich fast genügend weit auseinander. Dann hast du wieder so ein Fast-Signal.
Ja, aber wenn ich weiß, dass sie zum Beispiel, ja, was weiß ich, dass der Unterschied kleiner ist als 0,8,
ja,
warte ich noch einen Takt.
Und dann hast du so ein Signal, ist größer 0,8 oder kleiner 0,8. Und bei genau 0,8, da weißt du wieder nicht. Hm, okay. Das Problem wirst nicht los. Kann man eine Weile drüber nachdenken? Habe ich schon mal? Nee. Das Problem bleibt. Also wir haben zwar digitale Rechner, aber leider ist die Elektronik, die wir nutzen, nicht ganz so digital, wie man sie manchmal gerne hätte. Okay, soll uns hier auch nicht weiter belasten. Also den Analogkram, das war schon so ziemlich alles, was wir analogmäßig machen. Das Einzige, was man halt mitnehmen muss, ist letztendlich dieses mit den Setup- und Hold-Zeiten. Die muss man einhalten, wenn man sich darum kümmert, intern in der CPU, dann passt alles. Und das Zweite, was man sich merken muss, ist diese Geschichte mit externen Eingängen. Ja, da muss man sich was ausdenken, beispielsweise so eine Flip-Flop-Kette dahinter hängen. Wo man die hat, besser geht es dann einfach nicht. Jo, bauen wir doch mal was. Wir bauen uns ein Schieberegister. Was ist ein Schieberegister? Kennt ihr alle? Ja?
Naja, wir hatten den Taktcomputer-Eingang genommen oder die erste Stelle gesetzt, nachdem alle anderen Stellen 1 geschiftet wurden und die letzte fällt hinten raus.
Genau, das kennt man so, was weiß ich, bei Leuchtreklame am Supermarkt oder so, wenn irgendwie so Lichter irgendwie so von links nach rechts oder umgekehrt durchlaufen oder so irgendwelche Lichtmuster durchlaufen. Jo, was wir jetzt machen wollen, wir haben hier einen Eingang. Der Eingang wird beim Übergang der Clock von 0 nach 1 nach O0 übernommen. Und das, was vorher bei O0 rauskam, das kommt dann bei O1 raus. Was bei O1 vorher rauskam, kommt dann bei O2 raus. Also die Werte werden sozusagen um einen weitergeschoben und das I als O0 gespeichert, solange bis der nächste Clock kommt. So, wer hat eine Idee, wie man sowas bauen kann mit den Registern, Flipflops, was wir uns dann so alles angeguckt haben? Also mal nachdenken. Eine Idee? Okay.
Einfach zusammenhängen. Also verketten.
Ich verkette was? Okay. Ausgang mit Eingang verknüpfen, also so. Und unser Q. Achso, Quatsch. Das dazwischen raus, jawohl. Also so raus, willst du das? Und die Glocke an alle anschließen. Und das ist unser I und das ist unser O0, O1. Ja, und wie sie alle heißen. Funktioniert das? Also wenn ein Taktimpuls kommt, dann übernimmt zum Beispiel dieses Flipflop den Wert, der bis dahin am Eingang gewesen ist, also das O0, und gibt es ab dem Zeitpunkt als O1 aus, entsprechend die weiteren. Und der erste bei der Taktflanke von 0 nach 1 übernimmt der den Wert, der bis dahin am Eingang war, das I, und gibt es ab dann als O0 aus. Jawohl. So, Flipflop. Die Flipflop-Kette, also Schieberegister. Die Frage, Schieberegister, Leuchtreklame, ist ja ganz neckisch, aber wer baut, also wir sind hier bei CPU-Design, wir bauen keine Leuchtreklamen. Aber ich behaupte mal, im Rechner kann man sowas durchaus auch brauchen.
Ja, wenn man jetzt noch ein Schaltnetz dazwischen hängt, hat man eine Pipeline.
Okay. Mhm. Okay, das. Genau, also wir stecken, das ist jetzt nicht eine Leitung, sondern mehrere. Dann stecken wir einen ganzen Befehl da rein, können den speichern. Und wenn wir ihn gespeichert haben, können wir ihn hier einen Teil berechnen und einen Teil des Befehls und einen Teil der Zwischenergebnisse gehen beim nächsten Takt ins nächste Register. Und so weiter, bis ein Befehl abgearbeitet ist. Das ist ein guter Punkt. Soweit hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich war noch bei viel kleiner. Also was hier ankommt, ist ja eigentlich ein serieller Datenstrom.
Ja? Das SPI-Kommunikation funktioniert das so, dass man zwei 8-Bit-Schieberegister hat, einen auf der Fingerseite, einen auf der Senderseite sozusagen. Dann wird einmal so ein Ding eben durchgeschriftet, nochmal. Und dann hat die Daten, die das Slave vorher hatte, jetzt der Master. Und die der Master vorher hat,
ja, und das gilt im Prinzip für alle serielle Datenkommunikation. Also jetzt nicht nur für SPI oder irgend sowas, das gilt auch für Ethernet, das gilt auch für Tokenring, das gilt auch für serielle RS-232, 465, wie sie alle heißen, seriellen Schnittstellen. Hier geht einfach der serielle Datenstrom rein und mit jedem Takt übernehmt ihr ein Bit, Takt, Takt, Takt. Und wenn es denn, sagen wir mal, hier oben sind es 8 Bit, ja, dann kann das wieder ein Register sein, ja, was einen Takt hat. Und wenn ihr den Takt von 0 nach 1 gehen lasst, dann übernehmt ihr die Werte, die hier so seriell reingeschoben worden sind, als ein zum Beispiel 8-Bit-Wort, was ihr dann von der CPU auslesen könnt zum, ja, dann habt ihr praktisch ein serielles Byte von der seriellen Schnittstelle abgeholt. Umgekehrt genauso. Ihr könnt natürlich auch die Dinger hier, sie haben ja einen Set- und einen Reset-Eingang, die Dinger könnt ihr natürlich auch vorladen mit bestimmten Werten. Und wenn dann die Takte kommen, dann kommen hier hinten die Bits schön der Reihe nach rausgeputzelt. Also habt ihr so eine parallel nach seriell, beziehungsweise eine seriell nach parallele Wandlung. Serielle Schnittstelle, Ethernet, wie auch immer die ganzen Dinge alle heißen. Jo, und wenn man sich das Ganze groß denkt, kann man im Prinzip auch eine Pipeline sich schon damit denken. Jawohl. Okay. Das war die Frage. Das war die Hilfestellung. Ihr seid zu schnell. Jo, nächster Punkt. Jetzt kommt was relativ Elementares, was es, keine Ahnung, wie viel 100 Mal im Rechner gibt. Taktteiler. Das Ding, was da steht, ist ein Taktteiler. Warum? Ja, sagen wir mal, hier kommt am Anfang eine 0 raus, nach dem Reset. Aus der 0 macht der Inverter eine 1, die 1 liegt am Eingang. Mehr passiert erstmal nicht. Aber wenn jetzt ein Taktimpuls kommt, von 0 nach 1, die Flanke, dann wird die 1, die hier vorher war, ausgegeben. Und die 1 wird invertiert als 0, aber die Taktflanke ist vorbei. Also dauert es wieder bis zum nächsten Takt, bis die 1 wieder ausgegeben wird. Mit jeder Takt von 0 nach 1 Flanke ändert sich dann der Zustand vom Flipflop nach 0 nach 1, von 1 nach 0.
Dann zwei Gatterlaufzeiten
oder so. Ja, ja. Also, wenn man sich das aufzeichnet, so als Zeitdiagramm, dann ist der Ausgang am Anfang 0. Und wenn jetzt eine Flanke kommt von dem Clock-Signal, dann wird, naja, einen kleinen Augenblick verzögert, ne? Insofern hast du recht, geht der Ausgang auf 1. So, da bleibt er. Der geht irgendwann wieder auf 0. Das ist die falsche Flanke, da passiert nichts. Die Flanke kommt wieder und in dem Moment, naja, hauchzart später, wird aus dem Ausgang das Invertierte wieder ausgegeben. Ja, wenn man sich das jetzt verlängert hinmalt, dann sieht man, dass, naja, nicht so gut gemalt, dass diese 0,1-Hügel doppelt so lang sind wie diese. Also immer von einer bis zur nächsten dann halt entsprechend dauern. Jo, also das wäre eine Taktteilung Faktor 2. Wie teilen wir jetzt einen Faktor 8? Wer durch 2 teilen kann, der kann auch durch 4, der kann auch durch 8 teilen. Ne? Dann machen wir das Ganze einfach hintereinander. Preisfrage, wie teilen wir denn jetzt durch 3? Das ist jetzt nicht so einfach. Ne? Kommen wir gleich noch drauf. Also in der Praxis wird man hauptsächlich 2, 4, 8, 16 und wie sie alle heißen, brauchen, logisch. Als Informatiker kennt man schon nichts anderes, ne? Ja.
Wenn man aus dem Schieberegister einen Ausgang nimmt und den das später abgreift, dann kommt ja die 1 quasi immer so viele Schieberegister später an und dann müsste es gehen. Also wenn ich mit einer 1 vorne rein spule, das ist momentan 0 drin, dann glaubt ihr die 1 intakte, bis sie doof ist und dann.
Das ist auf jeden Fall mal eine universelle Lösung. Ne? Einfach ein Schieberegister. Wenn ich durch 3 teilen will, dann haben wir eine 1 und 2 Nullen mit einer Glock. Und die schieben wir da durch und hinten purzelt ab und zu eine 1 raus. Nach jedem dritten Takt ist die 1 da hinten, dann kommt die 1 da raus und dann kommt sie ein paar Takte lang nicht, weil da ist sie hier vorne, die 1, und irgendwann kommt sie wieder, dann haben wir wieder eine 1.
Das ist nicht nur ein Impuls wird, sondern der Anteil von 0 und 1 im Gleichgewicht, oder?
Das hat ja keiner gefordert.
Ja gut, aber das könnte man mit dem Motor
hinbekommen. Nee. Ja, nee, dann ist es aber nicht mehr durch 3, dann ist es durch 6. aber das ist jetzt immer genau ein reguläres Signal sein soll mit gleicher Länge der 0 und gleicher Länge der 1, ist nicht unbedingt gefordert. Manchmal vielleicht schon. In unseren Fällen, wir brauchen es, also alle Takte, die wir demnächst sehen werden, brauchen wir eigentlich immer nur, um unsere Flipflops anzusteuern. Und um die Flipflops anzusteuern, brauchen wir eine steigende Flanke. Wie lang das die 1 hier ist, ist uns eigentlich schnurzpieps wurscht. Wir brauchen eh bloß die steigende Flanke. Unsere Flipflops, die haben einen Reset- und einen Set-Eingang. Also gezeigt habe ich euch bisher immer den Reset, aber den Set-Eingang kann man im Prinzip genauso bauen. Und bei dem echten Reset vom Rechner, da könnte man dann halt die 2 auf 0 resetten und den auf 1 setten. Andere Variante wäre natürlich noch, man kann ihn auch auf 0 initialisieren. Man müsste nur dazwischen noch einen Inverter und davor auch noch einen Inverter. Ja, ging auch. Dann machen wir aus der 0 halt schnell eine 1 und aus der 1 schnell wieder eine 0. Geht dann auch. Jo, also auf die Art und Weise durch 3, durch 4, durch 5, durch 6, alles geht. Wie teilen wir durch 1,5? Gar nicht. Also da... Näherungswert, ne? Genau. Okay, also teilen können wir jetzt. Das Diagramm haben wir uns gerade angeguckt. Wie man durch 8 teilt, haben wir uns auch angeguckt. Jo, jetzt haben wir geteilt. Jetzt kommt die Preisfrage. Jetzt möchten wir auch noch multiplizieren. Wie multiplizieren wir jetzt mit 2 den Takt? Und das geht... Eigentlich klingt das Problem so einfach, ne? Wenn man durch Takt teilen. Teilen ist doch meistens schwieriger als multiplizieren. In diesem Fall ist multiplizieren viel schwieriger. Aber wir hätten es gern. Also ich habe euch letzte Woche, man war es erzählt, hier unsere CPU hat heutzutage 2, 3 GHz standardmäßig, hängt aber an einem Bus mit 1,066 GHz oder 866 MHz oder irgend sowas. Soll heißen, die CPU muss den Takt am Bus irgendwie vervielfachen. Gut, andere Variante wäre natürlich, man könnte der CPU natürlich auch einen eigenen Taktgenerator in die Hand drücken und sagen, ach, mach dir deine Frequenz selber. Dann kommt aber der zweite Punkt, naja, die CPU soll ja mit dem Bus zusammenarbeiten, der eine bestimmte Taktfrequenz hat. Und wir haben ja vorhin gesehen mit diesen Interrupt-Geschichten, also wenn zwei Takte nicht zueinander passen, dann wird es gefährlich. Und ihr könnt sicher sein, wenn ihr zwei, selbst wenn sie quarzgesteuert sind, zwei Quarzgeneratoren habt, die Takte generieren, die werden über die Zeit so ganz langsam gegeneinander differieren. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn sie ganz langsam gegeneinander differieren, dann werden sie irgendwann genau den Punkt treffen, wo der eine seine steigende Flanke gerade so hat und der andere zu dem Zeitpunkt das Datum abfragt.
Ja. Ja, aber würde man tatsächlich eine Blockdomain bauen, die so groß ist wie ein Stück vom Mainboard? Also ich meine, das klappt doch eh nicht mit, wir haben 3 GHz und unser Signal braucht 4 Takte, bis es am anderen Ende der CPU ist. Also das ist doch illusorisch.
Ja, deshalb sagt, naja, wie soll man sagen, der Takt, der Bus ist sozusagen eine Taktdomain. Mit einem vergleichsweise kleinen, geringen Takt. Also nur 1 GHz, das ist ja im Vergleich zur CPU schon wenig. Wenn man sich das noch ein bisschen weiter runter denkt, also irgendein PCI-Bus oder PCI-Express, die laufen beispielsweise nur mit 33 MHz. Und 33 MHz ist ja im Vergleich zu 3 GHz, naja, mal gerade ein Hundertstel. Ne? Also so ein PCI-Bus, der hat seine... Das war früher so lange, lange Jahre der Standard, PCI-Bus mit seinen 33 MHz. Und da dran die CPU, naja, die kann sich aus diesen 33 MHz machen, was sie lustig ist. Und häufig, also die ersten, die es dann gab, das waren welche mit 133 MHz, mal 4. Es gab welche mit 233 MHz, es gab welche mit 666 MHz. Also an den Zahlen hört ihr ja mal schon, das sind immer Vielfache von diesen 33 MHz. Gut, PCI-Bus, naja, irgendwann war der mal passé. Dann hat man halt einen schnelleren, sogenannten Frontzeitbus genommen mit 500, 600, 800 MHz. Aber nichtsdestotrotz, die CPU ist immer noch schneller. Und sie ist immer ein Faktor dazu schneller. Gut, eine Zweierpotenz muss es ja nicht unbedingt sein. Also nach meinem, also wissen tue ich es nicht, aber eine gewisse Ahnung, Vermutung habe ich. weil das Ding mit 33 MHz läuft und 32 Bit breit, hat sie nämlich gerade eine Übertragungsgeschwindigkeit von 100 Megabyte pro Sekunde. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen das Ziel war, was man erreichen wollte. Vermutung. Marketing sozusagen, kann man sagen, ja. Jo, okay, egal ob es jetzt 33 MHz sind, können auch 27,56 sein, spielt im Prinzip keine Rolle. Diese zwei Punkte bleiben. Ne? Also die CPU ist normalerweise schneller als der Bus, aber sie will mit dem Bus zusammenarbeiten, das heißt, die Takte müssen übereinander liegen. Nicht jeder Takt, das geht nicht, weil die CPU ja schneller ist, aber jeder, ich sag mal, jeder fünfte Takt muss der gleiche sein. Oder jeder zehnte oder jeder vierte oder aber nicht jeder 3,78 oder irgend sowas, das geht halt nicht. Jo, also Takt in der CPU muss letztendlich phasensynchron zum Bus sein. Also, wenn der Bus hat so seine Takte. Und zu den Taktzeitpunkten kann man, was weiß ich, vom Bus was lesen oder zu dem Taktzeitpunkt kann man auf den Bus eine Adresse übermitteln. Ne, immer zu den, genau zu den Zeitpunkten, nicht vorher und nicht nachher. Und jetzt könnte die CPU eben 1, 2, 3, 4 mal was machen, dann kann sie wieder auf den Bus zugreifen. 1, 2, 3 und beim vierten kann sie wieder auf den Bus zugreifen. Einmal rechnen, zweimal rechnen, dreimal rechnen, dann kann sie wieder auf den Bus zugreifen. So ist die Idee. Nur dann muss natürlich die Taktfrequenz von der CPU ein Vielfaches von der Taktfrequenz vom Bus sein. Eventuell geht natürlich noch das, was weiß ich, sagen wir mal, das ist das Neunfache. Dann könnte er halt hier bei dem nicht zugreifen, aber beim nächsten wieder. Würde allerdings von der Taktfrequenz vom Bus was verschenken, soll heißen, ich könnte ja nur bei jedem zweiten Bustakt Daten übertragen. Das will ich eigentlich nicht. Bus ist immer der Flaschenhals, also den will ich ausnutzen. Soll heißen, Prozessorfrequenz ist immer ein ganzes Vielfaches der Busfrequenz. Jo, Frequenz auf dem Bus ist normalerweise eine feste Zahl, also PCI-Bus zum Beispiel, das war lange Jahre der Standard. Okay, jetzt gibt es neue Standards, aber die Standards sind eben Standards, weil Bus, da hängt noch mehr dran, nicht nur die CPU, da müssen sich mehr Leute dran halten. Das kann man nicht so einfach ändern. Jo, soll heißen, die CPU muss eigentlich den Bustakt hernehmen, wie auch immer der ist, und kann sich den vervielfachen. Jo, jetzt die Frage, wie multiplizieren wir die Busfrequenz? Busfrequenz teilen, haben wir vorhin gesehen, ist im Prinzip kein Thema. Busfrequenz verdoppeln, vervierfachen, verdreifachen oder so, das ist nicht so einfach. Dafür gibt es sogenannte PLL-Schaltungen, Phase-Locked Loop, also phasensynchrone Schleife. Die müsst ihr jetzt im Detail nicht verstehen, aber so von der Idee her hätte ich es ganz gern. Was passiert da? Die Idee ist, naja, ich gebe mit einem Schwingkreis, das ist ein sogenannter Voltage Controlled Oscillator, also gemäß einer Eingangsspannung, wenn sie größer ist, gebe ich eine höhere Frequenz aus, wenn es eine kleinere Spannung ist, gebe ich eine kleinere Frequenz aus. Sagen wir mal, die passt so ganz grob. Naja, Faktor 5 zu viel oder 4 zu wenig, passt schon. Das, was da hinten rausputzelt als Signal, das teile ich jetzt. Teilen haben wir vorhin gesehen, schaffen wir. Ja, und dann gehe ich hier oben wieder rein und im Prinzip das, was hinten rausputzelt, ist die hohe Frequenz. Das, was hier vorne reinkommt, ist die niedrige Frequenz, meine Ausgangsfrequenz, die ich multiplizieren will. Und jetzt die hohe Frequenz geteilt durch, sagen wir mal 4, soll ja eigentlich gleich der kleinen Frequenz sein. Also vergleichen wir die zwei. Ja, und je nachdem, wer jetzt sozusagen schneller ist, ist das Bussignal schneller oder habe ich hier schneller hochgezählt? Ja, das filtere ich so ein bisschen und damit steuere ich meine Ausgangsfrequenz. Also wenn mein Signal, was da hinten rauskommt, eine zu hohe Frequenz hat, dann merke ich das beim Runterteilen und Vergleichen mit dem Eingangssignal und dann regle ich das entsprechend runter. Oder umgekehrt, ich regle es entsprechend hoch. Ja, und diese Phase-Lock-Loop-Dinger, die kann man im Prinzip kaufen, sind einzelne kleine, mini-schwarze kleine Käferchen. Wie man hier sieht, brauchen im Prinzip nur zwei Pins, einen rein, einen raus. Naja, und noch Spannungsversorgung, mehr brauchen wir nicht. Eventuell haben sie noch einen Ausgang mehr oder zwei Ausgänge mehr, wo man beliebige Taktteiler dazwischen hängt. Das Ding hier oben ist allgemeingültig, da kann man im Prinzip jede Frequenz generieren, die man gerne hätte. Und auswählen tut man sich das da unten durch den Frequenzteiler. Jo, damit kriegen wir dann aus dem Bustakt im Prinzip jeden beliebigen CPU-Takt mit entsprechend höherer Frequenz, die wir uns dann aussuchen können. Jo, machen wir noch ein bisschen was. Wie zählen wir denn jetzt? Jetzt habe ich wieder was erzählt, jetzt seid ihr wieder dran mit Denken. Ich mit Putzen. Also, wie können wir von 0 bis 15 zählen? Wofür brauchen wir das? Naja, beispielsweise Instruction Pointer, da wird immer hochgezählt. Naja, jetzt normalerweise höher als bis 15, aber so erste kleine Mikro-CPU mit 4-Bit-Programm-Counter. Zwei Varianten hätte ich gern. Wer hat eine Idee? Okay.
Also den Ausgang von den Flipflops sozusagen als ein Addiereingang und der 1 als anderen Addiereingang und das Ergebnis vom Addierer mit der Eingang in den Flipflops.
Okay, also würde ich es mal hinmalen. Wenn ich das sozusagen als Millimore oder so Automat hinschreibe, dann sage ich mal, ja, der Addierer mit 1 heißt in der Informatik dann Inkrementierer. Da kommen 1, 2, 3, 4 Leitungen raus. Die stecke ich in meinen Zustand rein. Und das, was da rauskommt, stecke ich da wieder rein. Und hier habe ich meine Clock mit meinem Register. Jetzt zählt er. Und wo ist mein Ergebnis? Genau, also hier kann ich da sind meine 4 Zählbits. Ist das jetzt ein Mili, ein Moore oder ein Medvedev Automat? Ja, mit der Begründung.
Weil der Zustand direkt die Ausgabe
ist. Genau, okay. Jo, wie ihr jetzt ja schon alle wisst, das mit dem Addieren ist aber nicht ganz so einfach. Und ich behaupte, es gibt einen deutlich einfacheren Automaten.
Also 15 Schieberegister, also 15 D-Flipflops, die eine 1 durchschieben und die Ausgänge hängt man an einen D-Multiplex. Mit der 15 Eingänge und 4 Ausgänge. Und dann aus der 1, wo sie denn ist, eine Binäre.
Also, wir haben ganz viele Flipflops. Also, so wie vorhin, eine 1 und viele Nullen. Mit Die nehmen wir uns. Aber jetzt haben wir natürlich nicht so eine normale Binärdarstellung, sondern so eine Hot One. Eine 1 und viele Nullen. Wie machen wir jetzt aus den vielen Nullen und der 1 jetzt wieder die Darstellung? Du sagst D-Multiplexer. An sich ist es ein großes Und oder mehrere große Unds. Da gehen 1, 2, 3, 4. Naja, alle rein. Und jetzt kann man sagen, wenn da alle nicht, aber der eine ja, dann ist es die Darstellung. Oder die, oder die. Andere Variante, man kann sagen, wenn die 1 in der oberen Hälfte ist, dann ist es eine kleine Zahl, ansonsten eine große Zahl. Also kann man sagen, wenn es in den unteren Achten die 1 drin ist, dann ist das Bit Counter 3, das oberste Bit. Also irgendwie muss man aus den vielen Nullen und Einsen wieder zurückrechnen. Ja?
Kann man nicht auch über die Taktteile sich das bauen?
Das wäre noch eine Variante. Das ist mit Abstand die einfachste. Ja? Also, jedes Ding ist in sich ein Taktteiler. Nicht durcheinander kommen bei den vielen Strichen hier. Da geht unsere Clock rein. Ja, und die Clock für den nächsten ist immer die geteilte vom Vorgänger. Ihr seht schon, da oben habt ihr im Prinzip ja auch vier Register gebraucht. Die haben wir hier auch. Da oben allerdings ein kompletter Inkrementierer. Ihr wisst, Haufen Holz. Hier sind es bloß noch vier Notgatter. Hier hatten wir 16 Schieberegister. Was habe ich gesagt? 16? 16 Schieberegister. Und noch so ein Kladderadatsch mit und oder dahinter. Hier sehr viel weniger. Jetzt kommt die Frage nach dem Aber. Wo? Also bei den Dingern, da sage ich mal, die sind universell einsetzbar. Das Ding hier unten ist mit Vorsicht zu genießen. Die Frage, warum? Ja, malen wir uns mal ein Diagramm hin. Wie ist das, wenn jetzt am ersten Eingang die Taktflanke kommt? Ja, dann dauert es einen kleinen Moment, bis der umgeschaltet hat und seinen Takt weitergibt an den nächsten. Und dann dauert es einen kleinen Augenblick, bis der seinen Takt weitergegeben hat an den nächsten. Und an den allerletzten. Und in dem Fall kann es uns passieren, dass er dann, wenn er von 15 auf 0 sozusagen zurückspringt, dann haben wir ein Muster, das sieht so aus. Wie male ich das? Also haben wir hier unseren Nuller-Ausgang, den Einer-Ausgang, den Zweier und den Dreier. Der Nuller, der wird als erstes zurückspringen, weil der in der Kette halt hier der unterste ist. Der nächste wird ein klein bisschen länger brauchen. Der nächste noch ein klein bisschen länger und der nächste noch ein klein bisschen länger. No? Das soll heißen, das ist eine gewisse Verzögerung. So ein Ding ist beispielsweise im PC verbaut als Realtime-Clock. Realtime-Clock läuft mit Batterie, muss möglichst einfach sein, darf nicht viel Strom brauchen, darf, ne, muss schön einfach sein. Das ist mit Sicherheit eine schöne, einfache Lösung zu zählen mit ganz wenig Aufwand. Also eine kleinere Schaltung kenne ich nicht. Aber sie hat halt das Problem, was die Uhr, wenn sie dann tickt, das was ich bei dem Übergang von, na, sagen wir mal, 23.59 Uhr und 59 Sekunden zurück nach 0, da flippt dann erst das unterste Bit. Ja, was sind das dann für Übergänge? Ja, also sie fängt an bei 23.59 Uhr und 59 Sekunden. Ja, dann springt sie um, erst das untere, das heißt, sie springt nicht sozusagen zum nächsten Tag, sondern sie springt erstmal um 10 Sekunden zurück. Dann springt sie auf 59.00, naja, eine Minute zurück. Und dann springt sie auf 23.50 Uhr und 0 Sekunden und 23 Uhr und 0 Sekunden und 20 Uhr und 0 Sekunden und dann ist sie bei 0 Uhr angekommen. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Das sind natürlich, also das, was ich hier so als, keine Ahnung, 15 cm Abstand gezeichnet habe, das sind in Wirklichkeit ein paar, ja, was sind das? Mikrosekunden, glaube ich. Nichtsdestotrotz kann es mir natürlich als CPU passieren, hatten wir ja vorhin, wenn ich so externe Signale abfrage. Ja, ich frage irgendwo in dem Zeitraum und wundere mich jetzt, dass die Uhr, gerade eben habe ich abgefragt, da war das kurz vor 12 und jetzt frage ich ab und hups, jetzt ist wieder 11 Uhr. Und jetzt frage ich nochmal, hups, jetzt der nächste Tag. Also da muss man dann aufpassen, also bei dem Ding, wenn ich da abfrage, aufpassen, wann ich abfrage. Vor der ganzen Umschalterei oder danach, wenn ich dazwischen abfrage, kriege ich beliebige Zwischenzustände. Ja.
Was kriege ich denn, wenn ich da nochmal so ein Schieberegister, also so ein Register quasi für jedes Bit nehmen, das quasi dann gleichzeitig übernommen wird?
Das könnte man noch tun. Also, gute Idee. Also ich kann hier drunter praktisch noch ein Register mit 4 Eingängen, das auch wieder getaktet 4 Ausgänge produziert. Und was mache ich da für einen Clock dran? Das darf ja nicht der gleiche sein, ne? Ja, was man machen kann, man könnte zum Beispiel sagen, hier kommt der invertierte Takt. Erstmal zähle ich und dann übernehme ich. Ich zähle einen hoch, wenn er dann fertig ist, übernehme ich den Wert parallel in ein Register. Da ist der Zustand jetzt fest. Kostet aber natürlich wieder ein paar Bauteile und gerade so eine Realtime-Clock, die ja mit Batterie möglichst lange halten soll, verkneift man sich das wieder. Wenn man dann in die Manuals reinguckt, dann steht da eben bei der Realtime-Clock, ja, ja, frag mal 5-mal ab und wenn du 5-mal das gleiche kriegst, dann hast du wohl das Richtige abgefragt. Naja, schaut mal rein, ist wirklich so drin. Muss man wissen. Aber jetzt wisst ihr, wo die Baustelle herkommt. Jo, okay, also man kann einen Zähler bauen. Wir haben jetzt gesehen, wie im Prinzip. Verschiedene Varianten, Inkrementer und so weiter. Preisfrage, jetzt wollen wir nicht durch 5, also durch 16 teilen oder bis 16 zählen, sondern wir wollen nur bis 10 zählen. Also 0 bis 9 zählen.
Dann erzeugen wir, machen wir halt irgendwie einen Komparator, der schaut, ob es 10 ist und dann resettet.
Okay. Also für die untere Schaltung ziemlich einfach. Da gucken wir einfach, wenn das oberste Bit gesetzt ist und das darunter und das als und, dann machen wir ein Reset an alle. So. Denkt hier an die Uhr, die muss zu merkwürdigen Zeiten resetten. Ne? die zählt ja bis 60 und nicht bis, da können wir so einen schönen Binärzähler wie hier unten so gar nicht bauen, gar nicht nehmen. Aber gut, man kann im Prinzip jeden beliebigen Zustand irgendwie verunten und wenn man den erreicht hat, macht man Reset. Was natürlich hier das Hin- und Herspringen nochmal verkompliziert. Dann heißt es nämlich, dass hier zwischenzeitlich auch nochmal die 23, 59, 60 erscheinen kann. Ganz kurzfristig. Bis dann das Und erkannt hat, oh, wir sind ja bei 60 und alles wieder auf 0 schaltet. Also kann die 60 auch noch auftauchen. Ja? Die hat BCD. Genau, also ich gehe mal davon aus, sehr genau diese Schaltung. Das ist mit Abstand die einfachste und für den Zweck auch sehr gut geeignete. Also stromsparend sehr gut geeignete. Jo, wie teilen wir bei dem Ding oder wie zählen wir bei dem Ding von 0 bis 9? Keine Änderung. Das Punkt, Punkt, Punkt ist bloß weniger geworden. Ne? Es sind nicht mehr 16 Flipflops, sondern es sind einfach 10 und fertig. Und die Codierung hinten dran, da muss man halt entsprechend machen. Wie schaut es da oben aus?
Ja, wir tun uns auch wieder diesen Reset-Signal erzeugen und verbinden mit dem Negierten, den was geht in den Zustand rein.
Ja, also. Könnte man sich denken, was weiß ich, wir haben hier noch ein, ja, so eine Art Overflow-Bit, ne? Und das Ding stecken wir als Reset rein. Das ist mit Sicherheit so gut wie die Variante da unten. Würde man jetzt allerdings bei synchronem Design nicht machen. Also jeder, der jetzt irgendwas mit FPGAs und so am Hut hat, der kann den Reset-Eingang in vielen Fällen gar nicht nutzen. Nee, das, ja, gut, das hat vielfältige Gründe. Also wir machen ja noch so ein bisschen asynchrones Design, da wird man merken, nee, den Reset, den Finger weg. Und genauso Clock, die Clock wird als Clock belassen, das ist immer die gleiche Clock und nicht anfassen. So, was gibt es dann als Variante?
Und dann von unten mit den Bits, die rauskommen. Also quasi noch ein nachgelagertes Schalten, jetzt was zurücksetzt.
Was dann nicht die, was nicht die 10 ausgibt, sondern stattdessen die 0 ausgibt. Genau. No? Jedem klar? Also hier im Prinzip ein, ich kann auch einfach schnell einen Multiplexer hinmalen mit Nullen oder das richtige Signal. Ja, entweder nehmen wir das inkrementierte Signal oder wir nehmen 4 Nullen. Je nachdem, ob Overflow oder nicht Overflow gesagt wird. Okay, das kann man dann ein bisschen noch miteinander verknoten, dann wird es ein bisschen einfacher. Naja, da sind wir wieder beim allgemeinen Automaten. Ich schreibe da oben einfach ein F rein, eine Funktion, wie auch immer man die hinkriegt. Das tun einem die Tools dann meistens, denen sagt man einfach nur, ja, Nachfolgezustand ist, Nachfolgezustand ist. Und die kaspern sich irgendeine Schaltung dann aus. Jo, also bis 10 geht auch, also BCD-Zähler auch kein Problem. Das war der. Jo, jetzt habe ich gerade gesagt, Finger weg vom Takteingang. Und so ähnlich Finger weg vom Reset-Eingang. Machen wir gleich das Bildchen dazu. Ich kriege es immer wieder in irgendwelchen Prüfungen, was weiß ich, Gelegenheiten, kriege ich immer wieder so ein Bildchen von irgendeinem vorgesetzt. Der sagt, naja, wir haben hier ein Register und den Wert möchte ich immer übernehmen beim Takt. Allerdings nicht immer, sondern nur dann bei einem Load. Also wenn ich auch wirklich will. Was haben wir als Beispiel? Naja, CPU berechnet in jedem Takt einen neuen Registerwert, beispielsweise einen neuen Programmcounter. den Programm-Counter möchte ich übernehmen, es sei denn, ich bin noch nicht fertig. Die Pipeline, die hakt irgendwie, was weiß ich, ich wollte aus dem Speicher was lesen, Speicher war nicht schnell genug, also kann ich den Programm-Counter noch nicht abspeichern, muss noch einen Augenblick Däumchen drehen, Takt kommt aber natürlich trotzdem. Und dann sagt man sich, naja, aber das Load ist vielleicht ein, naja, das ist sozusagen ALU oder Programm-Counter-Berechnung ist fertig. Und nur wenn er fertig sagt, nur dann möchte ich übernehmen. Wer das in der Prüfung macht, das funktioniert überhaupt nicht. Gut, wer überhaupt sich selber mal eine CPU gebaut hat, der wird das ganz schnell merken, dass das überhaupt nicht funktioniert. Die Frage ist jetzt nur hier an dieser Stelle, noch müsst ihr es ja nicht wissen, noch müsst ihr nur drüber nachdenken, warum das denn nicht geht. Jo, also Lösung, dieses Load-Ding wird berechnet. Das berechnet sich als, keine Ahnung, komplizierte Schaltung. Und bei dieser komplizierten Schaltung, naja, wenn die Schaltung rechnet, dann kommt, je nachdem in welcher Reihenfolge die Gatter schalten, mal eine 0 raus, mal eine 1 raus. Vielleicht auch kommt erst eine 0, dann wieder eine 1, dann wieder eine 0. So im Laufe der Berechnung, je nachdem, welches Gatter schneller ist, soll heißen, hier kommt nicht eine einzelne schöne 1 oder 0, sondern da kommt so ein Strom von 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 bis zum Taktzeitpunkt dann vielleicht irgendwann mal fertig ist. Aber wir schalten doch nur beim Takt. Ja, das Dumme. Durch das Unter- und was dahinter ist, produzieren wir uns natürlich mehrere Taktflanken. Wenn der Takt schon auf 1 ist und sich das Load jetzt noch ab und zu mal ändert, dann übernehmen wir nicht beim nächsten Takt, sondern nehmen wir vorher schon Werte. Bis wir dann vielleicht merken, ach, wir wollen gar nicht übernehmen, aber dann haben wir schon ein paar Mal. Das geht überhaupt nicht. Also in 99,999% der Fälle geht euch das in die Hose. Also, da die Variante. Was ist an der besser? Naja, hier sagen wir übernehmen immer den Wert. Da kann uns nichts passieren. Allerdings übernehmen wir entweder den alten Wert oder einen neuen Wert. Gut, und den alten übernehmen heißt sozusagen hier, ne, das Load, nee, wir wollen nicht. Und jetzt kann, während Clock 0 oder 1 ist, kann der Multiplexer hier 100 Mal hin und her schalten. Das kann er gerne tun. Aber der Wert wird nur einmal übernommen, ganz am Ende, nämlich dann, wenn die Clock von 0 nach 1 geht. Einmal und Feierabend. Jo, dementsprechend, das ist die Variante, die ihr dann braucht, was ich, beispielsweise vor euren ganzen Registern. CPU hat, keine Ahnung, eine Handvoll Register. Und ja, es wird ja nicht jedes Register bei jedem Takt geupdatet, sondern immer nur das eine oder andere. Also die meisten Register haben hier eine 0, nicht ändern. Nur eines, was zurückgeschrieben werden soll, da kommt dann das Load auf 1. Ja.
Das müsste aber auch dann heißen, dass dieses Log fertig berechnet sein muss, bis die Taktflanke kommt. Was ist passiert, wenn es gleich im
Mund? Setup- und Hold-Zeiten haben wir trotzdem, ne? Also wir müssen vorher fertig sein, wobei wir jetzt natürlich noch ein klein bisschen früher fertig sein müssen, weil der Multiplexer braucht natürlich auch noch so einen Hauch von, um den Wert dann letztendlich durchzuschalten. Also die Setup-Zeit erhöht sich damit um die zwei Gatterlaufzeiten von dem Multiplexer. Gut, dafür wird die Hold-Zeit wieder ein bisschen kleiner, weil die steckt dann vorne sozusagen im Multiplexer mit drin. Der hält den Wert ja einen Augenblick. bis da wieder durch ist. Jo, okay, also.
Ja. Der kennt den Wert, verlässt man sich darauf, dass der Wert dann noch ein bisschen stabil bleibt. So, wird schon noch reichen fürs Register?
Also häufig wird, also wir als Informatiker malen uns das so hin. Einfach, das ist die Logik, die brauchen wir. Das Erste, was man sich überlegen kann, man kann diesen Multiplexer rein integrieren in das Master Slave Flip-Flop. Da wird der MUX sozusagen Teil von dieser der Eingangsteil von unserem Master Slave Flip-Flop, der ist ja irgendwie hier, sondern da geht der Takt rein. Und das geht dann eigentlich in unsere Flip-Flop-Kette da rein. Und das ist das Datum, was hier verundet wird und entweder da oder da reingesteckt wird. Jetzt können wir im Prinzip genauso jetzt die zwei Daten da reinstecken und die zwei miteinander verunden. Soll heißen, der Multiplexer, der wandert so ein Stückchen da rein. Insofern wird die Setup-Zeit dann auch nicht unbedingt um die zwei Gatterlaufzeiten größer. Und naja, jedes und Gatter, was verzögert, hält den Wert dann auch noch ein bisschen. Also insofern die Hohlzeit wird ein bisschen unkritischer dann. Das ist immer so eine Sache, da sage ich immer, naja, lass mal die E-Techniker machen. Worauf es uns ankommt, ist, naja, wir müssen schnell, trotzdem natürlich so schnell als irgendwie möglich sehen, dass unser Datum da ankommt. Das ist sozusagen Informatiker-Sache. Wie schnell diese Kombination jetzt hier ist, ja, macht ihr mal, ihr könnt das besser als wir. Jo. Okay, warum das nicht funktioniert, haben wir jetzt gerade ausdiskutiert. Fragen dazu. Ansonsten haben wir jetzt die Flipflops entsprechend durchgekaut. Das, was euch jetzt eigentlich nur noch interessieren muss, also das war jetzt alles so, naja, nice to know, ne? Auch ganz neckisch. Ab sofort machen wir aber eigentlich nur noch synchrones Design, nur noch Automaten. Unter anderem deshalb, ja, hier unten haben wir gesehen, dass mit diesen Wechseln hier, die Dinger sind einfach recht langsam. Ja, der hier ist definitiv schneller, weil da übernehme ich mit einem Takt alle Werte. Hier unten, naja, der erste Wert ändert sich, der zweite Wert ändert sich, der dritte, der vierte. Naja, bei vielen geht es ja vielleicht noch, aber wenn man dann einen 64-Bit-Zähler hat, dann steht man da und wartet, bis dann der letzte auch mal fertig wird. Das braucht man nicht. Ja,
ja, aber das, was aus dem, als Ausgangsfunktion rauskommt, das ist ja auch, also wann welches Bit jetzt auf den neuen Wert gesetzt wird, ist ja auch eher bauteilabhängig.
Hier beim Register? Ja. Ja, aber das Register ist sehr viel einheitlicher in sich, als hier unten so eine Kette von 64 hintereinander liegenden, ne? Also 64 Flipflops, die hintereinander liegen, könnt ihr euch vorstellen, das ist so ähnlich wie Ripple Carry. Das ist im Prinzip ein Ripple Carry Addierer oder Multiplizierer. Ne? Also das Ding ist definitiv sehr langsam. Hier oben, na gut, wenn ich hier oben einen Ripple Carry Adder einbaue, dann ist das Ding genauso schnell. Aber ich kann natürlich hier als Inkrementierer irgendwie was Besseres nehmen. Sollte was Besseres nehmen. Jo, okay. Also demnächst, wenn wir dann unseren Programm-Counter erhöhen, das wird irgendwie so ein Inkrementierer werden, wenn wir irgendwie ja, unsere Pipeline bauen, die Pipeline wird auch schön synchron passieren mit alle Einheiten der Pipeline, haben alle ihren gleichen Takt. Und die Übernahme passiert immer auf die Art und Weise. Also ihr